Willkommen zu einer neuen Folge Peter und der Wald, dem Podcast für alle, denen die Natur am Herzen liegt. Heute geht's mal um Geschichte. Ich zeige euch 10.000 Jahre alte Spuren von Menschen, die hier gearbeitet haben und was in den 10.000 Jahren im Wald sich alles durch menschliches Handeln verändert hat. Viel Spaß beim Zuhören. Willkommen zu einer neuen Folge. Heute beschäftigen wir uns mal mit Geschichte im Wald. Die meisten Wälder in Deutschland, eigentlich fast alle, haben ja eine menschliche Geschichte, eine Kulturgeschichte, die bis heute dafür sorgt, dass Wälder eben so aussehen, wie sie heute aussehen. Und wir fangen mal ganz weit hinten an in der Geschichte. Ich bin extra mal mit dem Fahrrad mal ein bisschen weiter rausgefahren. Und wir schauen uns mal diesen Weg an. Jo, ne? Sieht halt aus wie ein normaler Waldweg. Alles klar. Ziemlich gerade. Und dieser Weg hat eine Geschichte, die ist nachweislich 10.000 Jahre alt. Also dieser Weg selber, die Wegedecke natürlich nicht. Die ist immer wieder frisch gemacht worden. Übrigens war das in der Vergangenheit so eine beliebte Sache. Wenn die Bundeswehr geübt hat, dann ist sie ja auch in den Wald gefahren. Und dann hat die mit ihren Panzern und schweren Fahrzeugen die Waldwege kaputt gefahren. Und das hat nicht für Ärger gesorgt, sondern für Freude. Also ich kann mich noch daran erinnern, es war, wann war denn das? Ich glaube 1992 oder so. Das waren so die letzten Manöver. Also die Bundeswehr auch hier durchgefahren. Ich glaube, es war noch nicht mal dieser Weg hier, sondern ein Nachbarweg. Und die Manöverschäden, die wurden ja immer bezahlt. Die wurden immer ausgeglichen, damit die Leute sich halt nicht ärgern. Und die Wege wurden hinterher in einen besseren Zustand gebracht, als sie vorher gewesen sind. Deswegen hat man sich gefreut, wenn die Panzer drüber gerollt sind, zumindest hier in der Gegend, weil man die Wege schön wieder in Schuss bringen konnte. Also dieser Weg hier, der ist jetzt nicht so alt, 10.000 Jahre. 10.000 Jahre ist aber diese Wegeführung alt, also die Trasse. Also hier unten drunter, da schlummern 10.000 Jahre alte Wegeteile. Woher weiß man das so? Also, jetzt haben wir die Geschichte, wie ich da drauf gekommen bin. Ich bin hier mal, das ist auch schon sehr lange her, vielleicht 25 Jahre oder so, hier durchs Revier gelaufen und da krabbelte so ein komischer Mann rum und hat immer wieder was notiert und so. Und ich interessiere mich halt dafür und habe dann gesagt, okay, bin mal angesprochen, was er denn da macht. Und da hat er sich vorgestellt, ich mich natürlich auch. Er ist vom Denkmalpflegeamt, Landesamt für Denkmalpflege, ein Archäologe. Und der hat diesen Weg hier untersucht. Und der hat mir erzählt, ja, der ist 10.000 Jahre schon in Betrieb, durchgehend. Wahnsinn. Woher weiß man das? Das weiß man von dieser Stelle hier. Das hier war mal ein Wildacker. Also da haben die Jäger hier Feldfrüchte angebaut für das Wild, also für Rehe und Hirsche. Ich glaube, hier vorne war vorhin auch gerade ein Reh, das ist aber schon wieder abgehauen, hier in der anderen Schneise. Also als ich mit dem Fahrrad da lang gefahren bin, da ist es schön stehen geblieben. So richtig schön, ja, so orangebraun. Das ist ja die typische Sommerfärbung. Ich glaube, es war auch ein junges Reh. Und das bleibt dann natürlich schön stehen, weil von Fahrrädern aus schießt niemand, ne, in Deutschland. Und Fahrräder werden also nicht als Gefahr wahrgenommen. Und da kann man sehr schöne Tierbeobachtung machen. Das nur nebenbei. So, also, hier an der Stelle war ein Wildacker. Und da hat der Jagdpächter eben diese Feldfrüchte angebaut, weil Füttern war ja unerwünscht, später auch verboten. Und was hat man gemacht? Man hat einfach das Futter angebaut und sagt dem Wild, ernte es doch selber. Das zählt dann nicht als Füttern. Also es ist eine Gesetzeslücke, die wird aber schon seit Jahrzehnten gnadenlos ausgenutzt. Man sagt, Leute, also wenn ihr gegen Füttern seid, dann müsst ihr natürlich auch den Wildacker verbieten. In diesem speziellen Fall hier war es aber ein Segen, weil durch das Pflügen, also Wildacker wird ja auch gepflügt, kamen archäologische Funde nach oben. Und zwar Steinwerkzeuge, die dieser Archäologe eben oder seine Kolleginnen und Kollegen auf eine Zeit von vor 10.000 Jahren datiert haben. Und das war eben unmittelbar hier neben diesem Weg. Ne? Dieser Wildacker ist hier neben diesem langen, schnurgeraden Waldweg angelegt. Und die haben auch noch mehr Dinge gefunden, weil dieser Waldweg hier, der führt in der Ferne, so in, sagen wir 3-4 Kilometer Entfernung, auf einen kleinen Berg, den Michelsberg. Also dieser Weg hier heißt übrigens Römerweg, dieser Waldweg. Ne? Auf die Römer können wir dann noch zu sprechen. Wir sind jetzt in der Zeit von vor 10.000 Jahren. Und dieser Michelsberg, das ist ein alter Opferberg. Da hat man ganz, ganz viele Opferteile, also von Tieropfern gefunden, alles Mögliche. Ich meine, es sind mehrere hundert sogar gewesen. Und konnte auch daraus schließen, dass dieser heilige Berg, heilige Hain, der war sehr wahrscheinlich auch oder sicher sogar mit Bäumen bewachsen, dort eben seit 10.000 Jahren in Betrieb war oder auch immer noch ist. Auch dazu kommen wir später noch. Wir sind ja immer noch in der Zeit von vor 10.000 Jahren. Und diese lange, schnurgerade Wegetrasse, das war der Weg zu diesem Opferberg, zu diesem heiligen Berg. So, jetzt machen wir einen Zeitsprung, einen ziemlich kräftigen, von 8000 Jahren. Wir sind in der Römerzeit angekommen. Dieser Weg heißt ja Römerweg. Und, das hat mir der Archäologe auch erzählt, dieser Weg ist der Abzweig, als Abzweig genutzt worden, der Fernstraße Trier-Köln. Also wir kommen nachher noch zum Wald, keine Sorge. Das ist eine Waldgeschichte, aber immer der Reihe nach. Also Trier war ja zeitweise die Hauptstadt des Römischen Reichs, Kaisersitz, ne, ist eine tolle Stadt im Übrigen, also es ist Wahnsinn, was sie da für archäologische Dinge anzubieten haben, von der Porta Nigra über die Thermen, über die Basilika und so weiter, also wirklich ganz, ganz toll. Ist quasi sozusagen der Ausgangspunkt der Eifel, so könnte man es nennen, weil es ja auf der anderen Moselseite liegt, egal. Fernstraße Trier-Köln, das war der Abzweig nach Bonn. Ist ja auch ein römisches Lager gewesen, war der Abzweig nach Bonn. Und die Römer haben hier ganz untypisch gearbeitet. Die haben nämlich normalerweise die Straßen im Süden angelegt, eines Hangs. Wir stehen ja hier quasi auf einem Höhenrücken. Ja, das ist ein Höhenrücken hier und das Gelände steigt nach, jetzt muss ich gerade überlegen, genau, nach Süden hin an. Also rechts vom Weg, also der Hang fällt nach Norden, nach links nach Norden, aber da läuft der Weg. Und das haben Römer eigentlich nicht gemacht. Die haben den Weg nicht auf der Nordseite eines solchen Kamms angelegt, so wie dieser Weg, sondern auf der Südseite, damit er immer schön von der Sonne abtrocknen konnte. Ne? Das ist klar, matschige Wege, die fahren sich mit schweren Karren ganz schnell kaputt. Das wollte man nicht, also hat man die Wege eher an der Südseite angelegt. Und man hat Quellen angeschnitten. Oberhalb vom Weg war dann quasi die Quelle, die wurde gefasst und dann hatten die Pferde immer eine Tränke. Also alles sehr ausgeklügelt, nur bei diesem Waldweg hier nicht. Da hat man das nicht gemacht. Warum? Weil diese Trasse schon vorhanden war. Da hat man also ganz untypisch für die Römer auch mal die Nordseite genommen, weil die war ja quasi schon fertig. Klar, die wurde noch befestigt und alles, aber die wurde dann genutzt als Römerweg. Dieser Weg trägt seinen Namen also zurecht. So, die Römer. Die Römer haben erstmal die Lokalbevölkerung in ihrem Glauben in Ruhe gelassen. Also dieser Pilgerweg war dann sicher weiter in Betrieb auch, neben eben römischen Fuhrwerken und der Reiterei. Und dann vergingen weitere Jahrhunderte. Die Römer waren verschwunden. Dann kamen christliche Missionare. Und was haben die gemacht? Die haben diesen heiligen Hain abgeholzt und eine Kapelle darauf gesetzt. Und diese Kapelle, das wird sicher nicht mehr das Original sein, aber es steht immer noch eine Kapelle da. Das ist heute der Michelsberg. Sieht man schon von Weitem. Ne? Das ist ja ganz typisch gewesen für die Missionare. Haben den Leuten den alten Glauben genommen und an die bisherigen Kultstätten, auf die bisherigen Kultstätten Kirchen gesetzt, Kapellen gesetzt, dass die Leute, wenn sie schon dahin gekommen sind, quasi immer zur Kirche gegangen sind. Und das ist eben bis heute so, ne, bei diesem Michelsberg. Und ich habe mal irgendwo eine Quelle gefunden, dass die letzten vorchristlichen Rituale so um das Jahr 800 stattgefunden haben. Und dann reißt das Ganze eben ab. Ich persönlich finde das schade. Also ihr wisst ja, ich bin nicht so spirituell, obwohl ich es manchmal gerne wäre. Mir kämen Naturreligionen sehr viel näher. Also das, ja, also das, da könnte ich mir auch vorstellen, wenn ich so erzogen worden wäre, dass ich auch gläubig wäre. Weiß ich aber alles nicht. Ich bin halt ein sehr rationaler Mensch in Bezug auf Wissenschaft, ne? Also ich bin auch ein sehr emotionaler Mensch, das mal nebenbei. Aber in Bezug auf die Natur eher rational, obwohl ich halt einen wissenschaftlich emotionalen Zugang suche. Ja, so würde ich es mal bezeichnen. Aber wie auch immer, dieser örtliche Naturreligionsbezug, der ist dann abgerissen. So ein bisschen echot noch nach. Zum Beispiel bei dem Thema Maibaum, ne, den Maibaum, ist ja ein Fruchtbarkeitssymbol, die Birken, die junge Männer ihren Freundinnen stellen. In moderner Zeit auch schon mal umgekehrt, wird, glaube ich, alles Schaltjahr wird es rumgedreht. Oder eben auch Gleichgeschlechtliche, die es machen. Aber so, da kommt das eben her, das ist ein alter Fruchtbarkeitskult, der so ein bisschen überdauert hat, solche Sachen. Es gibt auch immer noch so eine Art Wunderheiler und Knochenflicker, die Warzen besprechen oder Gelenke einrenken. Also da hat so ein bisschen was, hat überlebt, aber eben nur ein bisschen was. Gut, wir gehen in der Zeit weiter. Wir kommen mal so ins Mittelalter und in die frühe Neuzeit. Was war da hier? Da war alles das, was jetzt Wald ist, das war Acker. Das war Acker. Und dieser Acker wurde natürlich nicht mit modernem Gerät bewirtschaftet, sondern mit Viehflügen. Und so ein Pflug, der wurde eben nicht gezogen von einem Pferd. Ein Pferd, das konnte sich ja gar keiner leisten. Also ein Pferd, das ist Statussymbol, es ist auch viel stärker als so eine kleine Kuh. Die Kühe waren ja viel, viel kleiner als heute. Die mussten ja alles können. Die mussten Milch geben, wenige Liter am Tag, eigentlich so viel wie eine Milchziege. Also Kühe haben da ganz wenig Milch gegeben. Und es waren sehr kleine Kühe, die haben natürlich auch dann weniger Futter gebraucht. Es ist so ein bisschen so ähnlich wie heutzutage. Wer nicht so viel Geld hat, der kauft sich eben ein kleines Auto und kein großes, dickes. Oder einen kleinen Traktor und keinen riesengroßen. Also die Leute haben dann sehr kleine Kühe gehabt, die haben sehr wenig Milch gegeben und die mussten auch noch die Flüge ziehen. Oh, das kann man sich gar nicht vorstellen, die armen Tierchen. Dieser Flug ist auch nicht besonders tief gekommen, das waren so einfache Holzflüge und haben hier Ackerbau betrieben. Und das Problem ist beim Pflügen, wenn dieser Pflug so durch den Boden schlurrt und kommt dann gar nicht besonders tief rein, dann bildet sich eine Schmierschicht. Also bildet sich ja bei jedem Pflug, übrigens auch bei modernen Pflügen in Landwirtschaft. Dann bildet sich eine Schmierschicht, das ist die sogenannte Pflugsohle. Also da schmiert der Pflug über den Boden. Alles, was oberhalb ist, wird dann umgedreht. Ne? Das macht ja der Pflug, um das zu lockern. Aber unten drunter die Schicht ist verschmiert und das ist eine Sperrschicht. Und da kommen Bäume mit den Wurzeln in der Regel nicht mehr durch. Und diese Sperrschicht, die geht nicht mehr weg. Die haben wir hier bis heute. Die habe ich auch schon mehrfach kennengelernt. Wir schauen mal, ich latsche gleich mal so ein bisschen durch. Dann sehen wir vielleicht was davon, wenn wir irgendwo einen Windwurf haben. Aber wir gehen mal in die Richtung da. Und zwar diese Sperrschicht, ja, das ist das ganze Porengefüge verschmiert. Und weil die Flüge nicht besonders tief gekommen sind, liegt die eben relativ dicht unter der Oberfläche. Ich würde mal sagen, so 20 Zentimeter, 25 Zentimeter, viel tiefer sind die ja nicht reingekommen. Und das ist das Problem, wenn man dort Bäume pflanzt, die wurzeln dort nicht mehr tief. Gepflanzte Bäume wurzeln ja ohnehin nicht tief, weil der Wurzelschnitt in der Baumschule bewirkt, dass die Bäume, aus welchem Grund auch immer, man weiß das nicht, einfach nicht mehr in die Tiefe kommen. Ne? Aber diese Flugsohle, die verstärkt diesen Effekt nochmal. Das ist wirklich, also es ist unglaublich, das ist wie mit dem Messer abrasiert, dass die Pflanzen dort, die Bäume nicht mehr tiefer kommen. Übrigens trifft das dann auch auf Buchen zu. Also das sind alte Lasten aus vergangener Landwirtschaft. Übrigens haben wir hier ein Vogelei, das sieht aus wie ein Taubenei. Ja, hier muss ja alles mitnehmen, so ein schönes weißes, wie so ein kleines Hühnerei, weil ganz klein. Was mir gerade vor die Füße stolpert. Ihr wisst ja, ich nehme immer alles mit, was ich hier gerade so sehe. Aber das ist hier so waldgeschichtlich eine Last aus alter Nutzung. Die Leute waren damals arm, denen will ja gar keiner einen Vorwurf machen, dass sie hier den Boden, ja, man kann sagen, für immer zerstört haben. Aber das sehen wir natürlich auch in der modernen Landwirtschaft. Die pflügen halt nur tiefer. Da haben wir die Pflugsohle eben nicht in 20, 25 Meter Zentimeter Tiefe, sondern in, keine Ahnung, wie tief gehen die, 40, 50 Zentimeter, ich weiß es nicht. Ne, so grob wird das sein, dass die runterkommen damit. Gut, jetzt hat man dann in der Vergangenheit hier Nadelbäume gepflanzt. Was denn sonst? Hätte ich beinahe gesagt. Man hat damals übrigens ja schon davor gewarnt. Also gepflanzt hat man so, ja, also hier bei uns, würde ich mal sagen, so im 19. Jahrhundert. Ne, da hat man wieder mehr Wald zurückbringen wollen. Da war das irgendwann ja dann auch preußisch regiert hier so ab 1815 so grob. Ne? Und preußischen Rheinlande. Und die Preußen wollten den Wald zurückbringen. Was haben die Preußen gemacht? Die Preußen haben die Landbevölkerung dazu verdonnert, Fichten zum Beispiel zu säen. Damals hat man gar nicht so viel gepflanzt. Ne? Damals hat man erstmal häufig gesät. Das geht schneller. Vielleicht wusste man auch schon, dass die Bäume dann besser wachsen. Dann hat man das verteilt, das Saatgut, an die Bauernfamilien. Und die wollten das ja nicht. Die wollten ja ihre Weidefläche behalten. Also das war runtergewirtschaftetes Land. Ackerbau war dann teilweise schon gar nicht mehr möglich. Aber dieser karge Boden hat immer noch irgendwelches Gestrüpps und ein bisschen mageres Gras hervorgebracht. Und das konnten die Ziegen abweiden. Und wenn man das jetzt aufforstet, dann hat man keine Ziegenweide mehr. Und die Leute hatten kein Geld. Ne? Also es wurden sogar Wegeränder verpachtet. Also die schmale, so ein Meter breite Streifen, die Wegeböschung, das wurde verpachtet zur Weide. Also auch das war was wert. Also die Leute haben sich wirklich um jeden Quadratmeter gestritten. Und dann kommt da so eine Forstverwaltung und sagt, nee, dann machen wir jetzt hier wieder Wald. Ne? Ja, war ja auch sinnvoll grundsätzlich, aber für diese arme Landbevölkerung war das eine Katastrophe. Und dann, was haben sie gemacht? Sie haben das Saatgut bekommen und haben es nachts auf die heiße Herdplatte gelegt. Guck mal gerade, ein Viech. Nee. Ab und zu knackt es hier mal im Gebüsch, dann gucke ich immer mal, sehe ich hier ein Reh, sehe ich hier einen Hirsch. Ja, also, die haben es auf die heiße Herdplatte gelegt, das Saatgut, und dann unter den wachsamen Augen des Försters dann ausgesät und ist natürlich nichts draus geworden. Hurra! Das ist ja genau das, was man wollte. Man wollte ja keinen Wald. Aber es nützte nichts. Der Wald ist trotzdem gekommen. Man hat dann auch Pflanzbaumschulen angelegt. Die wurden immer im eigenen Wald angelegt. Warum? Weil man Bäumchen ja gar nicht so weit transportieren wollte. Ich guck mal gerade, wo wir lang gehen. Ja, muss mal gerade ein bisschen orientieren. Ich war hier länger nicht und das ist immer, wenn hier so ein Sturmwurf kommt, da erkennt man die Flächen teilweise nicht mehr wieder. Also hier, wo jetzt sehr viele junge Laubbäume sind, da war bis vor wenigen Jahren Fichte, die ist jetzt verschwunden. Bevor wir zu der armen Landbevölkerung kommen, kommen wir erstmal so auf ein Schild. Da steht, also ist das nicht zu fassen, das ist das, was ihr mir in den Fragen, Podcast-Fragen immer zuschickt. Bitte nicht betreten, Wildruhezone. Solche Schilder haben keinerlei Rechtscharakter. Ne? Also in dem Fall weiß ich es hier ganz genau, das ist totaler Quatsch. Also ich mache das Revier hier nicht mehr, macht ja ein junger Kollege jetzt. Muss ich dir mal erzählen. Also das ist natürlich nicht in Ordnung, hier zu versuchen, die Bevölkerung hier quasi auszusperren. Was für ein Blödsinn. Ne? Aber gut, ich war bei der armen Landbevölkerung. Also man hatte Baumschulen, Pflanzgärten, so nannte sich das. Überall im Wald, also auch hier, wo ich euch gerade diesen Wildacker beschrieben habe, wo man die Steinwerkzeuge gefunden hat, da stand mal eine Pflanzhütte. Also zu jedem Pflanzgarten gehört auch eine Pflanzhütte, wo Werkzeug drin gelagert wurde und so. Und diese Pflanzhütte, jahrhundertealte Pflanzhütte, die steht jetzt bei uns im Forsthausgarten. Warum? Weil die wurde abgebrochen, sowas brauchte später keiner mehr. So in den, sagen wir mal, ab den 1960er Jahren, 70er Jahren hat man diese Pflanzgärten aufgegeben und das, weil es billiger war, in großen Forstbaumschulen gekauft, das Pflanzgut. Und dann waren diese Hütten überflüssig, die wurden abgerissen, verbrannt, sonst irgendwas. Und mein Vorgänger, der hat es halt als Gartenhäuschen wieder aufbauen lassen im Garten des Forsthauses. Und da steht sie immer noch, die alte Pflanzhütte. Das hat den großen Vorteil gehabt, wenn man schon gepflanzte Bäumchen nimmt, dann hat man heimisches Saatgut, heimische Bäumchen, die sind auch an das Klima angepasst, die werden ja nur, weiß ich nicht, paar hundert Meter versetzt sozusagen wieder eingepflanzt. wenn sie aus diesem Pflanzgarten ausgehoben werden im Frühjahr. Und die wachsen dann viel besser. Also das war vom System her, wenn man schon pflanzt, dann sind diese Pflanzgärten sehr viel besser. Gut, aber die hat man dann aus Kostengründen abgeschafft und kaufte fortan das Saatgut, Pflanzgut. Gesät hat man ja nicht mehr, stimmt. Gesät hat man eigentlich gar nicht mehr. Das gibt diese neuerer Zeit mal wieder ab und zu so ein bisschen auf. Hat man dieses Pflanzgut eben in großen Forstbaumschulen gekauft und die haben logischerweise die Samen bei forstlichen Samenklängen gekauft. Und das stammt dann also von der Schwäbischen Alb, von keine Ahnung woher, aber nicht von hier. Es ist genetisch nicht angepasst. Das ist das Problem. Also man hat hier Bäume, die A, von der Art her nicht heimisch sind und dann noch nicht mal angepasst sind vom Saatgut her. Naja, was dann übrigens auch aufkam, also man hat bis in die 80er Jahre bis Anfang der 90er Jahre fast überall mit Pferden gearbeitet. Also sehr viel länger als in der Landwirtschaft, in der Forstwirtschaft. Nicht überall, aber doch in vielen, vielen Orten hat man sehr viel länger mit Pferd gearbeitet. Ich habe es hier selber noch erlebt, dass das Pferd noch gelaufen ist, als ich das Revier übernommen habe. Und ich habe das fortgeführt, aber alle anderen haben dann, davon gab es große Stürme, so 1990, dann kamen dann die Harvester auf und dann wurde mit Maschinen in den Wald gefahren. Ne? Und diese Maschinenfahrspuren, ich stehe hier gerade in einer, das ist ein relativ neues Phänomen. Also, dass der Wald so großflächig Maschinenfahrspuren kennt, das ist erst eigentlich seit 1990. Also davor hat es auch schon Trecker gegeben.
Werbung.
Die heutige Folge wird unterstützt von Simon, dem Waschbären. Waschbären habe ich ab und zu mal auf meiner Wildkamera hier am Forsthaus. In dem Fall ist es das Maskottchen von Simon Mobile. Das ist nämlich ein flexibler Mobilfunkvertrag mit viel Datenvolumen und es ist wirklich günstig. Und wie gesagt, ein super liebes Maskottchen dazu, nämlich den Waschbären Simon. Und pünktlich zu Simons 5. Geburtstag schenkt er euch jetzt noch mehr Datenvolumen. Zum Beispiel, es ist wirklich irre viel, 70 GB ab 9,99 Euro im Monat. Oder wer sehr viel surft und noch mehr braucht, 250 GB ab 21,99 Euro monatlich. Und das gibt es eben nur auf simonmobile.de. Zeitraum 26.05. bis 6.07. Da erhalten Neukunden bei Eingabe des Gutscheincodes PETER10 auf simon.link/PETER oder in der App bis zum 6.07.26 6 Monate monatlich 10 GB on top geschenkt. Zeitraum 7.07. bis 26.07. Da erhalten Neukunden bei Eingabe des Gutscheincodes PETER5 auf simon.link/PETER oder in der App bis zum 26.07.26 12 Monate monatlich 5 GB geschenkt. Also man kriegt immer noch was dazu, wenn ihr das hier über die Links macht und den Gutscheincode eingebt. Und ihr seid trotzdem maximal flexibel, weil ihr monatlich kündigen könnt. Und ihr habt außerdem Top-D-Netzqualität, das ist natürlich auch total wichtig, ne, dass man überall gute Verbindungen hat, inklusive 5G und eine All-Net-Flat, das ist auch mit dabei. Also alle Infos gibt es dazu unter simon.link/PETER. Könnt ihr unten in den Shownotes nachschauen und dann viel Spaß beim Surfen und Telefonieren. Die, mit denen man in den Wald gefahren ist, aber so massiv nicht. Also, und da wurde das Pferd verdrängt, 1990. Also seitdem gibt es erst diese massiven Fahrspuren überall, mit denen man eigentlich bis heute gar keine Erfahrung hat, weil so ein Baumleben, selbst in einem Plantagenbetrieb, ist ja im Schnitt 100 Jahre lang. Und wir haben also noch nicht mal ein halbes Plantagenbaumleben lang Erfahrung mit Maschinenbefahrung. Also das wird man erst bitter lernen müssen. Also allmählich dämmert es ja dann auch den Hartgesottensten, dass Maschinenbefahrung noch mal erhebliche Bodenschäden nach sich zieht. Also wir haben ja hier diese Flugsohle, ne, die mittelalterliche Flugsohle drin. Ich wollte ja immer mal gucken, ob wir hier einen umgefallenen Baum sehen, aber nein, aktuell nicht. Alle rausgeräumt anscheinend. Und dazu kommen jetzt Tiefenschäden durch Maschinen, die dieser Boden vorher nicht erlebt hat. Das heißt, auch in tieferen Bodenschichten wird jetzt das ganze Porengefüge eben langfristig zusammengedrückt. Nicht flächig. Hier in diesem Revier, das ist ja mein altes Revier, da wird das auf Brückegassen in sehr weitem Abstand gemacht und dazwischen holen es nach wie vor Pferde rein. Aber in den meisten Revieren ist es mittlerweile so, dass es alles mit Maschinen gemacht wird. Und das ist für die Böden natürlich eine Katastrophe, ne? Weil dann sehr viel dichter gefahren werden muss, also sehr viel mehr Boden kaputt gefahren werden muss, weil die Maschinen eben nicht so an jeden Baum rankommen, wie das Waldarbeiter und Pferde können. Das heißt, der Greifarm ist so kurz, dass die halt alle paar Meter reinfahren muss in den Wald, die Maschinen. Und dann halt in der Regel mehr als die Hälfte des Waldbodens zerstört. Also das ist eine neue Erscheinung. Und dann wurzeln Bäume natürlich erst recht flach. Also sie wurzeln quasi aus drei Gründen flach. Baumschule, Wurzelschnitt, ne, dann wurzeln Bäume ja flach. Dann die Flugsohle, die mittelalterliche auch ganz schlecht. Und dann nochmal eine Bodenbefahrung on top. Das vertragen die Baumwurzeln nicht, weil immer dann, wenn Sauerstoffmangel auftritt im Boden, und das ist bei dieser Flugsohle so, das ist nach einer Befahrung mit schweren Maschinen so, dann sterben die Wurzeln ab. Die brauchen nämlich Luft von den allermeisten Baumarten. Ja, und dann geht's mit der Geschichte aber weiter. Also 1990 in den großen Stürmen, da waren alle ganz erschrocken und haben gesagt, oh, Fichte ist doch nicht so gut. Fichte kippt überall um, weil eine Fichte ist ein Flachwurzler. Ihr wisst es ja schon, ich habe es ja auch gerade schon ein paar Mal gesagt. Flachwurzler gibt es nicht von Natur aus. Das sind Bäume, die in der Baumschule dazu gemacht werden. Also Fichte, große Debatte, wollen wir nicht mehr haben, wurde auch praktisch nicht mehr oder nur noch ganz wenig gepflanzt. Stattdessen hat man angefangen, den Wald umzubauen. Da machen wir nochmal eine eigene Folge dazu, aber wir gucken schon mal so ein bisschen rein. Das habe ich natürlich auch gemacht. Also wir wussten damals übrigens schon, der Klimawandel kommt, ne? Anfang der 90er Jahre. Das wusste man ja schon in den 70er Jahren. Aber in den 90er Jahren wurde es dann dringender und damals gab es auch schon Waldumbauprogramme. Nicht unbedingt notwendig hier, denn wenige Meter weiter grüßt ein älterer Buchenwald und da kommen auch von ganz alleine kleine Buchen durch Häersaaten hier überall rein. Aber, und natürlich auch Vogelbeeren und sonst alles, aber damals war ich also am Anfang meiner forstlichen Karriere natürlich noch konventionell unterwegs und habe gesagt, okay, ich habe auch Schiss bekommen. Ich habe gesagt, oh, der Wald wird sterben, ne? Das wird hier alles umkippen und wir hatten ja wirklich riesige Sturmwürfe. Und dann hat man gesagt, okay, gab es auch staatliche Programme, gibt es ja bis heute. Wir bauen den Wald um. Ja, ich habe damals echt gedacht, man kann Wald umbauen. Trotz, es war jetzt nicht völlig verkehrt, aber ich würde es heute halt nicht mehr so machen. Ich würde es heute den Wald selber machen lassen. Aber damals, ne, wir sind ja bei der Geschichte, habe ich gesagt, okay, also, und wenn ich was verstanden habe, dann agiere ich schnell. Das würde ich sagen, zeichne mich auch aus. Und damals haben wir innerhalb weniger Jahre alle Fichtenbestände mit Buche unterbaut. Also ich stehe jetzt hier gerade in so einem kleinen Buchentrupp. Der ist so, ja, 3 Meter hoch ungefähr schon. Und hat alle paar Meter so Buchentrupps gepflanzt. Das habe ich also auch gemacht, damit, wenn die Fichte hier verschwindet, wenigstens schon mal überall Laubbäume stehen. Wenn auch nicht flächendeckend, aber doch alle paar Meter. Hier taucht schon die nächste Buchengruppe auf. Stehen solche Buchengruppen, die sich im Übrigen ganz gut machen. Ich meine, die sind gepflanzt, die haben auch ein geschädigtes Wurzelsystem, aber sie wachsen. Ja, es sind keine genetisch heimischen Buchen, keine Frage, aber sie können zumindest mal schon mal schönes Laub produzieren. Das hilft dem Bodenleben, mal wieder in die alte Linie zu kommen, also in die alte, ehemalige Artenvielfalt in Bezug auf Pilze. Und Bakterien und Springschwänze und so weiter. Hier haben wir die nächste Gruppe. Also hier tauchen überall jetzt solche Buchengruppen in der Fichte auf. Und im Übrigen nochmal ein schöner Hinweis dafür, dass wer den Wald hat umbauen wollen, der hätte es schon vor, es sind jetzt 30 Jahre her, der hätte es schon vor 30 Jahren fertig haben können. Also wenn Leute sagen, ja, der Waldumbau, also gerade Forstverwaltung, der Waldumbau dauert so lange und na, das braucht halt Generationen. Nein, das ging innerhalb von ein paar Jahren. Also wer es gewollt hat und es wurde ja alles bezahlt, der hätte den Wald komplett nach heutiger Lesart umbauen können. Also ich muss deswegen hier so gerade mal so ein bisschen schmunzeln. Überall kommen hier Buchen und Eichen von selber. Also man hätte das gar nicht machen brauchen. Aber Und natürlich kommen auch Fichten. Ne? Es kommen auch Fichten, keine Frage. Hier stehen ja noch jede Menge Fichten oben drüber. Aber das wäre auch von alleine gegangen. Ne? Aber gut, also wer nochmal den amtlich offiziellen Umbau machen wollte, der hätte ihn machen können. Damals, wie gesagt, 1990, große Panik überall. Die Fichte wird verschwinden. Das ist ja nicht zu halten. Hat man übrigens schon vor, ja, um 1860 hier im Ahrtal gesagt und um 1820 schon in Niedersachsen. Das hat alles keinen Sinn wegen Stürmen und Borkenkäfern. Lass das. Okay, 1990, diesen riesigen Orkanen Vibian und Wiebke, die über ganz Europa gezogen sind, sind nach wie vor mit die schwersten Stürme, die wir hier bisher hatten. Das war also so der allerletzte Warnschuss sozusagen. Und der wurde gehört. Der wurde tatsächlich gehört. Man hat gesagt, nee, nee, das lassen wir jetzt lieber. Wir bauen das nicht mehr an. Wir switchen jetzt auf Laubbäume um. Und das hat man großflächig getan. Auch hier. Ne? Also ihr habt es gesehen, Voranbauten haben wir hier gemacht. Wir haben hier, wenn das großflächig war und gar keine Fichten mehr da waren oben drüber, ne? Die Buche braucht ja Schatten. Also diese Voranbauten heißt ja, man baut das an, bevor irgendwas passiert. Also solange der Altbestand, auch wenn man ihn auf Dauer gar nicht mehr möchte, solange der noch steht, dann hat man nämlich Schatten für die jungen Bäume und dann wachsen die halbwegs natürlich auf. Ich muss so gerade gucken, ob ich hier, hier sind überall so kleine Wildwechsel, ob ich mir hier schon ein paar Zecken eingefangen habe. Das ist so eine Jeans, die ich jetzt anhabe, eigentlich immer ganz gut. Ich habe übrigens auch immer Gummistiefel an. Die sind bequem zum Laufen. Da ratscht man auch gut durch Brombeeren durch, ohne dass es durch die Hose geht. Und ja, ist für jedes Wetter das Richtige. Und ich mache das ja nicht den ganzen Tag lang, sondern immer nur für 1-2 Stunden oder so. So, wo komme ich denn jetzt hier am besten raus? Das ist aber eine gute Frage. Man wird immer mehr zum Verhau hier. Der Wald oder die Fichtenplantage. Nennt es, wie ihr wollt. Das gucken wir mal gerade. Wo laufe ich denn hier am besten durch? So, ich war aber, ich kann ja das halt mal ein bisschen weiter erzählen. Doch, warte mal, man sieht, hier haben wir auch noch mal alte, ganz alte Spuren. Das ist hier wie so ein kleiner, ja, kleiner Erdhügel länglich gezogen. Das sind alte Windwurfspuren. Also hier war schon mal ein Sturmwurf. Die Fichte, in der ich jetzt hier stehe, die ist auch nicht ganz so dick. Die ist ein bisschen jünger. Also ich vermute mal, das ist so ein Sturmwurf aus den, ja, vielleicht ist es sogar ein 1990er Windwurf. Das kann sein, der sich hier teilweise auch selber wieder berappelt hat. Obwohl, nee, das sieht aus wie Ende der 80er. Ja, weil ich selber, als ich das Revier übernommen habe, ich habe ja keine Fichte mehr gepflanzt. Gut, wir kommen zurück zur Geschichte. Also man hat dann angefangen, nur noch auf Laubbäume zu setzen. Am Anfang noch aus der Baumschule. Ah, hier sieht man das auch noch. Das war mal eine Fichtenfläche, vor der ich jetzt stehe. Und man sieht tatsächlich die Baumreihen der Buchen, die ich habe pflanzen lassen. Also man hat das alles nicht mehr gewollt. Auch das wurde übrigens alles bezahlt und wird auch bis heute bezahlt. Also wer Laubwald schnell haben möchte und eben auf die konventionellen Methoden setzt, wie ich damals, der hätte dann auch ganz schnell Laubwald wieder haben können. Also der hier ist jetzt, glaube ich, gepflanzt worden so um 1995. Ist jetzt also so ungefähr 30-jährig. Ne? Das ist ein 30-jähriger Laubwald. Also wenn man das mal sieht, das ist schon ganz ordentlich, was da draus geworden ist. Ja, auch wenn es eine Plantage ist, aber wir haben hier schon mal die Buchen. Wir haben hier auch wieder einen vernünftigen Boden, der sich entwickelt. Und für die nächste Baumgeneration ist das eigentlich eine gute Startvoraussetzung, die sich dann hier natürlich entwickeln kann. Also Waldumbau war das große Thema. Und man hatte dann sogar auf dem Schirm, dass man keine beschnittene Ware mehr nimmt, wurzelbeschnittene Ware aus der Baumschule. Das kam dann ein bisschen später, haben wir dann auch hier gemacht, dass wir nicht unterschnittene Sämlinge nehmen. Also man konnte dann keine dreijährigen Bäume mehr nehmen, die schon also 50 bis 80 Zentimeter hoch sind in der Baumschule. Die hätten ja ein viel zu großes Wurzelsystem gehabt. Das hätte man beschneiden müssen, wenn man es aushebt und wieder einpflanzt. Also was haben wir gemacht? Wir haben nicht unterschnittene Sämlinge genommen. Die waren dann nur so, weiß nicht, 10, 15 Zentimeter groß. Boah, ich muss aber echt durch. Ich bin echt mal auf Zecken gespannt hier. Hier ist einiges an Wild. Und diese, die hatten dann schon ziemlich lange Wurzeln und die mussten mit extra langen Pflanzspaten, also extra lange Blätter hatten die, damit man auch tief in den Boden reinkommt. Und dieses, auch bei Sämlingen, sehr, sehr große Wurzelsystem schon vernünftig im Boden kriegt. Das hat man schon gemacht. Also man hat da schon angefangen, viele, viele Sachen zu beachten, wo ich dachte, wow, ne, tut sich was. Und dann so in den, mal sagen, Anfang der 2000er Jahre, 2000, 2010, hat man das alles wieder vergessen. Das ist unbegreiflich. Dann fingen wieder alle an, Baumschulware, Beschnittene zu pflanzen. Das wurde auch nicht mehr groß vorgeschrieben, dass das, also eine Zeit lang, zumindest im Staatswald, war ja eben das Beschneiden der Wurzel verboten. Das hat man also über Bord geworfen. Dann wurde das hässliche Wort der Verbuchung geboren. Also man hat zu viel Buchen. Was macht die Sägeindustrie? Wir haben ja nachher in 150 Jahren nur noch Buchen. So extrem ist das ja nicht. Also wir gucken uns hier mal um und wir sehen, es kommt ja in den Fichtenbeständen, kommt ja überall die Fichte mit durch. Es kommen natürlich auch sehr viele Buchen, ne? Gerade auf den freieren Flächen setzt sie sich nachher durch. Ja, obwohl, nee, auch hier in den dunkleren setzt sie eigentlich überall so ganz langsam durch, weil sie halt besser passt. Gerade hier was gucken, wo ich hier am besten langlatsche. Also wir wären weit entfernt von, wir haben irgendwann keine Fichte mehr, solange sie hier überhaupt noch wächst. Ne? Also wenn sie aus Klimagründen nicht mehr wächst, kein Thema. Aber dadurch, dass sie sich überall selbst aussät, dort, wo sie noch steht, werden wir, solange Fichte hier wachsen kann, auch Fichte haben. Ne? Nur halt weniger als bisher. Aber es wurde eben das hässliche Wort der Verbuchung geboren. Also als ob die Buche ein Unkraut wäre. Und dann ist man tatsächlich hingegangen und hat in solchen Wäldern angefangen, die Buchen wieder abzusägen, damit die Fichte sich durchsetzen kann. Ne? Also wir sind hier an einer Stelle, hier haben wir noch so Halbschatten, steht die Fichte noch relativ dicht. Hier sind wir wieder bei so einem Voranbau, der ist schon relativ groß, 5 Meter, 6 Meter hat er schon. Richtig cool, oh, sieht das toll aus. Schöne Buchen und daneben kleine Fichten, die so vor sich hinkrepeln, ja, die in den trockenen Sommern ja auch zunehmend Probleme bekommen. Die wollte man fördern und hat dann die Buchen wieder rausgesägt. Also da gab es, das wurde gar nicht verheimlicht. Das hat man zum Beispiel im, das ist so, ja, Holzzentralblatt zum Beispiel. Das ist so, böse Zungen sagen, das ist so die Forstliche Bildzeitung. Also sehr, sehr konservativ. Und da wurde das dann ausgebreitet von Forstwissenschaftlern. Ne? Ganz ungeniert. Deutscher, was war das? Ne, warte mal, nicht Deutscher Forstwirtschaftsrat, sondern... Ich glaube, es war sogar der Vorsitzende des Waldpolitischen Beirats beim Landwirtschaftsministerium, ein Forstlehrprofessor, der das da befürwortet hat. Bis die trockenen Sommer kamen. Also bis dato wollte man gar nicht, zumindest sehr vielerorts, wollte man gar nicht mehr von der Fichte weg und wollte gar nicht noch mehr Laubbäume haben. Und so, die Fichte war ja bis zu den trockenen Sommern die häufigste Baumart, gefolgt von der Kiefer. Also über die Hälfte der deutschen Waldfläche waren Fichten- und Kiefernplantagen, selbst nach dieser Umbauwelle von 1990 noch. Also, und übrigens, wenn die Fichtenfläche sinkt und auch die Kiefernfläche sinkt, das schreibt sich ja dann die Forstwirtschaft immer auf die eigenen Fahnen als Waldumbauerfolg. Nein, es sind Sturmwürfe, die Löcher in den Wald reißen. Und dann wachsen da eben häufig Laubbäume nach. Und dann sagt man, hey, wir haben den Wald umgebaut. Nee, das hat dann schon die Natur gemacht. Aber gut, also bis Anfang 2018 hat man gesagt, Wald in Ordnung, alles gut. Und hat schön auf Nadelbäume gesetzt. So, und dann kamen die Trockenjahre. Es ist wirklich wie in einem Film und ewig grüßt das Murmeltier. Und wieder, oh, die Fichte ist doch nicht so gut. Wir müssen runter von der Fichte. Wir müssen schauen, dass wir mehr Nadelbäume kriegen, mehr Laubbäume. Freudsche Versprecher, weil schon während der trockenen Sommer hat man von der Nadelholzdroge nicht lassen können und hat den Anbau von Douglasien propagiert und auch von der Kiefer. Und die Kiefer ist ja die zweithäufigst betroffene Baumart vom Klimawandel. Also er hat riesige Absterberaten. Man sagt, Leute, das ist eine nordische Baumart, lasst es doch sein. Nein, übrigens auch die Douglasie als Kaltregenwaldbaumart. Jetzt, also im Jahr 2026, kommen konservative Forstkreise allmählich drauf, dass sie doch nicht geeignet ist. Ja, es ist schwierig. Also das dreht sich immer wieder im Kreis mit der Geschichte, Forstgeschichte. Aber so liefen die Wellen. Also man möchte einfach nicht von den Nadelbäumen loslassen. Das zieht sich seit 200, 300 Jahren hin. Und seitdem wird aber auch immer wieder von fortschrittlichen Försterinnen und Förstern, damals eben nur Männer, gewarnt, das nicht zu tun. Und wenn richtig was in die Hosen geht, dann kriegt man mal kurz einen Schreck und sagt, ja, wir haben es jetzt verstanden. Jetzt nur noch Laubbäume oder nur noch heimische Bäume. Die Weißtanne gehört ja auch dazu. Und dann vergisst man es nach ein paar Jahren wieder und macht dieselben Fehler nochmal. Wenn man einfach mal ein paar Jahre eine vernünftige Witterung hat. Und das haben wir jetzt. Also wir haben jetzt in den letzten 2-3 Jahren, je nach Landstrich, das ist ja in Deutschland nicht überall einheitlich und auch insgesamt im deutschsprachigen Raum oder in Europa nicht, aber so im groben, großen Ganzen haben wir es nicht ganz so heiß gehabt. Wir haben es nicht ganz so trocken gehabt. Und wir haben jetzt keine riesen Fichtenabgänge, also großes Plantagensterben gehabt, schon hier und da, aber nicht mehr ganz so wild wie 2018, 19, 20. Und schon wiegt man sich wieder in Sicherheit und fängt wieder an, Blödsinn zu machen. Und sogar Fichte wird wieder gepflanzt. Manchmal ist es zum Verzweifeln, aber die Natur hat den längeren Atem. Verlasst euch drauf. Und ihr wisst ja, ich bin ja mal ganz optimistisch. Also wenn ich mir anschaue, was hier diese ehemaligen Fichtenplantagen, die es hier so halb zerrissen hat, was da unten drunter steht. Selbst die Fichte, die sich hier selber aussät, kommt hier offenbar gar nicht mehr durch. Also ich sehe Birke, ich sehe Buche, ich sehe aber auch so Sachen wie Holunder. Ne? Auf der anderen Seite hier, da sehe ich Vogelbeeren nachkommen. Also hier tut sich ganz, ganz viel. Selbst auf diesen schwer historisch vorgeschädigten Böden. Also es macht immer wieder Spaß zu sehen, dass die Natur das eben doch hinbekommt. Aber wie man hier aus der Geschichte abliest, manche Leute lernen aus der Geschichte eben doch recht wenig. Ja, und das spiegeln diese Waldbilder in den Fichtenplantagen, die sich auflösen und dann wieder angelegt werden, oder eben mit Douglasie oder Zeder oder Lärche, die spiegeln das eben wieder, dass Menschen sich schwer auf neue Wahrheiten einlassen können. Aber gut, also hier, mir hat es jetzt Spaß gemacht, das mal zu sehen, nach langer, langer Zeit nochmal ein bisschen intensiver durch die Waldbestände, wo ich selber rumgefuhrwerkt habe, mit Voranbauten, mit Naturverjüngungen, auch mit Jagd. Was habe ich hier Druck auf die Jagdpächter gemacht, mehr zu schießen? Mittlerweile sehe ich das ja ganz entspannt, wie ihr wisst. Rehe und Hirsche eben auch zum Wald gehören und der Wald ja trotzdem wächst. Man sieht es ja, es hat ja trotzdem geklappt. Ja, also für mich war es ein sehr inspirierender Vormittag, später Vormittag ist es nämlich hier, auf dem Römerweg, so auf 520 Meter Höhe sind wir hier. Und ja, wenn man überlegt, wie viele Menschen hier schon langgelaufen sind, was für Menschen das waren, was sie für Sorgen, Nöte, Ängste, aber auch Freude hatten, auch wie die Landschaft hier aussah, ne, wenn das alles Acker war und jetzt ist es eine sich auflösende Fichtenplantage, in der der natürliche Wald mit Macht nachdrängt. Ja, so schöner kann so ein Vormittag doch nicht ablaufen. Ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Freude dabei bei diesem historischen Rundgang und ich würde mich freuen, wenn wir uns am Freitag zur Kurzfolge wiederhören und sehen. Tschüss! Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ihr würdet uns wirklich einen großen Gefallen tun, wenn ihr diesen Podcast abonniert auf eurer Plattform, wo ihr jetzt dabei wart. Links zu dem Podcast gibt's in den Shownotes, könnt ihr nachgucken. Und ihr könnt uns natürlich auch schreiben, entweder auf Spotify, in den Apple-Kommentaren oder ihr könnt auch an podcast@wolebens-waldakademie schreiben. Einmal im Monat beantworte ich dort eure Fragen. Bisher habe ich alle geschafft. Und wenn ihr mögt, könnt ihr jetzt noch ein bisschen Waldatmosphäre hören. Die ist hier bei uns an der Waldakademie im Wald aufgenommen worden.